ARD Sounds.
Hier ist MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Und das war beim letzten Mal los.
Im Gerichtssaal saß heute unter den Zuschauern in der letzten Reihe Fabians Vater.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie da sehr suchend zumindest in seine Richtung geguckt.
Vielleicht ist es überinterpretiert, aber vielleicht eine moralische Unterstützung für Gina Haaf.
Einer der Zeugen ist ja zum Beispiel ein Jugendfreund von Fabians Vater gewesen. Und eine Aussage ist, dass Fabians Vater, als der Leichnam von Fabian gefunden wurde, dass er klipp und klar gesagt haben soll, dass Gina H. etwas mit dem Mord zu tun haben soll.
Sie hat eine Lehre angefangen als Autolackiererin, die hat sie aber nicht beendet. Da soll eine Vergewaltigung dazwischen gekommen sein. So jedenfalls hat sie es als auch wieder der Gerichtshelferin berichtet.
Heute nun Verhandlungstag Nummer 17 und was da passiert ist, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Annette Even. Bei MV im Fokus sprechen wir über Themen, die Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Wenn ihr also keine Folge von unseren Spezialausgaben zum Fall Fabian verpassen wollt oder auch von den anderen interessanten Themen aus unserem Land, dann abonniert uns einfach und das könnt ihr machen in der kostenfreien App von ARD Sounds und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Heute wurden wieder mehrere Zeugen befragt. Andreas Frost und Dennis Mollenhauer, meine beiden Reporterkollegen aus dem NDR Ostsee-Studio in Rostock. Die haben sich auch diese Aussagen wieder angehört. Hallo.
Ja, genau. Hallo.
Ja, ich war auch dabei. Hallo.
Erzählt mal bitte, wie viele Zeugen waren es diesmal?
Ja, heute waren es 5 Zeugen. Das waren 3 weniger als gestern. Also in 2 Tagen hat das Gericht 13 Zeugen angehört. Das ist eine ganze Menge Stoff. Das hat insgesamt auch fast 13 Stunden gedauert insgesamt. Ja. Und dann kam noch hinzu, wir hatten heute doch mehrere bemerkenswerte Zeugen.
Ja, sehr, sehr unterschiedliche Arten, sage ich mal, vors Gericht zu treten und dort seine Aussagen dann zu machen.
Die illustrieren ja auch so ein bisschen, womit nicht nur wir zu tun haben und wo wir drauf sagen, oh, Aufmerksamkeit erregt, sondern das Gericht muss damit umgehen.
Und womit das Gericht auch umgehen musste, war der Antrag eines Zeugens. Bevor es da losging mit der Befragung, hat der Richter nämlich nochmal klar gesagt, dass der Zeuge beantragt hat, dass seine Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Das hatten wir in dem Prozess ja schon mal, als es um die Obduktion ging. Er hat gesagt, dass er sich sehr unter Druck gesetzt fühlt, dass er wohl auch irgendwie durch die sozialen Medien so ein bisschen Druck erfahren hat und dass er deswegen nicht öffentlich aussagen möchte. Da hat der Richter ihm aber auch darauf hingewiesen, dass das als Begründung wohl nicht reichen wird. Und ob er das dann jetzt nochmal anders formulieren möchte. Und dann hat der Zeuge letztendlich gesagt, nein, okay, dann machen wir das eben mit der Öffentlichkeit.
Also er hatte das vorher schon ans Gericht geschrieben, diesen Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und der Richter hatte ihm dann auch vor dem Prozess heute geantwortet. Aber das hat er heute alles wiedergegeben. Aber es gab jetzt keinen förmlichen Beschluss des Gerichts, warum die Öffentlichkeit bestehen bleibt. Nee. Das ist ja auch ein sehr hohes Gut vor Gericht. Öffentlichkeit werde in wenigen Fällen ausgeschlossen, denn wir wollen ja auch keine Geheimprozesse. Ja. Und dem hat sich der Zeuge heute dann auch relativ widerstandslos denn gefügt.
Was ich aber interessant fand, was er auch mit in der Begründung genannt hat, warum er die Öffentlichkeit ausschließen möchte, dass er eben ja in den Fokus von vielen Leuten gerückt ist, dadurch, dass er in diesem Fall auch irgendwie mit drin hängt und dass es da wohl eine versuchte Bestechung gegeben haben soll.
Das kam für mich überraschend. Ich hatte davon noch nichts gehört. Also wir müssen erstmal sagen, wer er ist. Er ist ein Freund von der Angeklagten, von Gina H. Wie eng diese Verbindung war, können wir ja schlecht sagen, aber sie haben wohl vor allen Dingen nach dem Fund des toten Fabians eine ganze Menge miteinander zu tun gehabt, über Telefon und Sprachnachrichten und solche Dinge. Und er sagte nun, eine Frau und ein Mann seien nachts vor seinem Grundstück aufgetaucht. Als er nach Hause kam, hat er sie dort gesehen. Und man habe ihm irgendwie bedroht, sagt er einerseits. Andererseits hat er gesagt, man habe ihm 5.000 Euro angeboten, wenn er gegen Gina H. aussagt. Ja. Schlechte Dinge über die verbreitet.
Die Forderung soll gewesen sein, er solle aussagen, dass Gina H. Psychische Probleme habe, dass sie ihre Tiere misshandeln würde und dass sie Kinder hasse. Ich glaube, ungefähr so waren diese 3 Sachen.
Ja, zumindest mit Kindern nicht gut oder so umgehen könne. Ja. Ne? Also der Staatsanwalt, glaube ich, hat das alles mit aufgeschrieben und notiert. Und dann hat dieser junge Mann, ich glaube 24 Jahre alt, so Andeutung gemacht, wurde ja auch gefragt, wer war denn das? Und er sagt, das Autokennzeichen, mit dem die gekommen waren, konnte ich nicht erkennen. Und der Mann, der war vielleicht, so 35 Jahre, aber keine Ahnung. Aber die Frisur der Frau, die mit ihm dann gesprochen hat, die sei sehr auffällig gewesen.
Ja.
und die war so auffällig, wie er es beschrieb, obwohl er das hier nicht sagen wollte, das war die und die, war der Verdacht eigentlich eindeutig. Er lenkte das auf eine Freundin der Mutter von Fabian. Und diese Freundin ist auf Social Media sehr aktiv und begleitet den Prozess auch. Die saß im Prozess mit dabei als Zuschauerin heute und wurde dann vom Vorsitzenden Richter auch aufgefordert, rauszugehen, falls sie in genau dieser Sache nochmal als Zeugin vernommen werden könnte. Denn muss sie ja nicht alles wissen, was dieser junge Mann gegen sie an Beschuldigungen erhoben hat.
Sie war ja auch schon des Öfteren mal Thema, also als der Prozess losging, da saß sie auch im Gerichtssaal. Die ersten Male wurde sie dann noch rausgebeten. Irgendwann gab es dann den Punkt, wo sie gesagt hat, nee, ich möchte jetzt hierbleiben. Das wurde dann auch vom Gericht so akzeptiert, aber heute wurde dann doch nochmal sehr explizit gebeten, okay, wenn diese Verbindung bestehen könnte, dann ist das erstmal nicht für ihre Ohren bestimmt. Dem hat sie dann ja auch Folge geleistet.
Nun soll dieser Bestechungsversuch erst im Dezember erfolgt sein. Da hatte dieser junge Mann aber schon längst zweimal bei der Polizei ausgesagt. Und damit wäre diese Bestechung, oder wenn er der gefolgt wäre, eigentlich relativ wirkungslos geworden. Die Polizei hatte ja schon seine Aussagen.
Aber trotzdem hat ja die Anwältin der Mutter, also die von der Nebenklage, am Ende des Prozesstages trotzdem nochmal gesagt, dass diese Freundin der Mutter höchstwahrscheinlich dagegen auch mit einem Anwalt gegen vorgehen wird oder sich zumindest überlegt.
Also eigentlich hat sie gesagt, stell mal bitte Strafanzeige gegen diesen jungen Mann. Ich glaube, das steckte dahinter.
Ja.
Aber dann kamen wir ja auch zu den eigentlichen Aussagen dieses jungen Mannes und was er im vergangenen Oktober so alles gemacht hat und welche Kontakte er zu Gina H. hatte. Und das war auch für mich ein bisschen unübersichtlich, was er da eigentlich wollte.
Wir haben ihn ja auch schon ein, zwei Mal im Laufe des Prozesses gehört. Da ging es dann um abgehörte Telefonate.
Darin war er zu hören, ja.
Da hieß es dann erstmal, er habe Kontakte zur Polizei und habe dann irgendwelche Informationen an Gina H. weitergeleitet. Dann ging es auch mal um Wildkameras, wo er Gina H. darauf hingewiesen hat, dass es da welche in der Nähe des Tatortes geben könnte und ob dann sie vielleicht auf einem dieser Videos zu sehen sei. Heute hat er erklärt, dass er quasi bewusste Falschinformationen an Gina H. gegeben hat, weil er gucken wollte, wie sie darauf reagiert.
Ja, er hat zugegeben, dass er überhaupt keine Kontakte zur Polizei hat. Das war das eine. Und ja, diese komische Methode, einerseits glaubt er an ihre Unschuld, hat er gesagt. Andererseits wollte er die Wahrheit von ihr dann auch wissen. Er hatte schon irgendwie einen Verdacht, vielleicht tut sie da irgendwas für jemand anders, deckt jemand oder wie auch immer. Aber dann durch falsche Informationen jemanden dazu provozieren, dann die Wahrheit zu sagen. Ne? So hat er das alles begründet. Es war ein bisschen ein schräger Ansatz, finde ich. Ne?
Aber was ja spannend ist, dass Gina H. sich dann ja trotzdem mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat, wie diesen Wildkameras, wo ich mich dann auch frage, ob das Gericht aus diesen Reaktionen oder wir werden das Telefonat ja vielleicht sogar noch hören.
Es soll 2 Stunden lang gewesen sein, das abgehört wurde.
Da haben wir dann einiges vor uns, aber auch wenn es falsche Informationen waren, ist es dann ja vielleicht trotzdem interessant, wie Gina H. darauf reagiert hat.
Ja, ich bin gespannt, welche falschen Fährten er da auch noch gelegt hat und was die Ermittler daraus vielleicht dann für Schlüsse ziehen werden. Ne?
Was ich noch interessant fand, ist, dass er mit Gina H. ja auch darüber geredet hat, wie sie dann sagt, dass sie die Leiche von Fabian gefunden hätte. Und da hat sie ihr gesagt, sie war mehrere Male an diesem Tümpel, dass sie mit ihrem Bekannten, dem Jäger, mit dem sie dort gewesen ist, dass der sie tatsächlich dorthin geführt hat. Also er hat das genau andersrum erzählt, dass Gina H. ihn sehr gezielt dorthin geführt hätte. Und sie hat gegenüber dem Zeugen, der heute dort war, eben gesagt, nee, der Herr Jäger hat mich quasi dorthin geführt.
Es ist wieder eine kleine neue Nuance in verschiedenen Geschichten, die Gina H. erzählt haben soll, verschiedenen Zeugen gegenüber, mit wem sie, warum zu diesem Tümpel gegangen ist. Ja, zweimal nachts und einmal dann an dem Tag, wo sie dann auch der Polizei ja gemeldet hat, wir haben da den Fabian getroffen. Im Augenblick ist es ein bisschen unübersichtlich, welche Variante sie wem erzählt hat, aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass es immer wieder neue Varianten gab. Ja. Nun, auch die Zeugen können sich natürlich falsch erinnern. Und bei diesem Zeugen kam dann ja zum Schluss raus, der hat einen Betreuer. Dieser Betreuer, den hat er, weil er Intelligenz gemindert ist, hieß es, glaube ich.
Ja.
Und die Staatsanwaltschaft hat dann auch darauf hingewiesen, man muss mit diesen Aussagen vorsichtig umgehen, was dann bei ihm rauskommt. Ich glaube ja auch am Ende ist es wichtig, was auf den abgehörten Telefonaten ist, was die Gina H. da gesagt hat.
Ja.
Aber der Verteidiger von Gina H. hat heute gesagt, Leute mit Intelligenzminderung, denen fällt es auch schwer zu lügen. Also von da könnte man vielleicht davon ausgehen, was er da gesagt hat, sei doch einiges wahr daran.
Ja. Der Richter hat ja auch gerade am Anfang, als es um die Bestechung ging, nochmal sehr genau nachgefragt, Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Wahrheit sagen werden. Ist das wirklich die Wahrheit? Und dementsprechend wirkte der da am Anfang noch nicht so ganz überzeugt. Das ist dann ein interessanter Gegensatz zu dem, wie der Verteidiger das Ganze dann ausgelegt hat.
Ich hatte auch ein bisschen die Befürchtung, in Anführungsstrichen, dass wir heute dieses zweistündige Telefonat heute schon hören. Und habe mich ein bisschen gewundert, warum es dann doch ein relatives kurze Vernehmung war bei des Zeugens. Vielleicht hat der Richter auch schon gesagt, so viel kriegen wir aus dem heute auch nicht mehr raus. Aber das vermag ich nicht zu sagen. Da müsste man den Richter fragen und er wird uns wahrscheinlich nichts sagen, solange das Urteil nicht rechtskräftig ist. Und das ist ja noch ein bisschen hin. Es gibt ja noch gar kein Urteil.
Was es aber gegeben hat, waren noch weitere Zeugen. Heute ja auch alle wieder aus dem mehr oder weniger näheren Umfeld der Angeklagten Gina H. Vor allen Dingen viele Nachbarinnen sind dabei gewesen. Eine Nachbarin, die ausgesagt hat, und der Richter fragt dann halt immer, erstmal so ganz allgemein, was können Sie uns denn zur Angeklagten, zu Gina H. erzählen? Wie haben Sie sie kennengelernt? Und da hat die Zeugin dann von sich aus eine Geschichte erzählt, wo Gina H. auf ihr Kind aufpassen sollte. Und die Angeklagte ist dann währenddessen wohl einkaufen gefahren, sodass das Kind der Zeugin dann, das war im Winter, es hatte einen Schneeanzug an, wohl in den Teich dort gefallen ist.
Hat es dann 5 Jahre alt, das Kind.
Genau, kleines Kind. Hat es dann wieder rausgeschafft zum Glück, aber sie meinte, danach hat sie den Kontakt zu Gina H. dann auch weitestgehend abgebrochen. Und für sie war das halt so ein Zeichen, dass die Angeklagte kein so großes Verantwortungsbewusstsein hat. So hat sie das für sich dann irgendwie ausgelegt.
Also Gina H. soll damals gesagt haben, als sie darauf angesprochen wurde, naja, ihre Großeltern seien ja zu Hause gewesen. Die hätten schon aufgepasst. Und die Zeugin, die heute da war, hat dann gesagt, nee, die Großeltern, die scheinen mir zu alt und die waren auch nicht in der Nähe und die hören auch nicht alles und sie haben es dann ja auch nicht mitbekommen, dass mein Kind im Teich war. Das ist dann zwar nochmal gut gegangen, aber diese Episode wurde noch von einer anderen Nachbarin ja auch beschrieben und die scheint ja unzweifelhaft zu sein, dass es passiert ist. Wie man es bewertet, das kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber an dieser Zeugin war ja interessant, was die sonst alles so über Gina H. erzählt hat. Und ich habe mir das hier mal in meinem Notizbuch auch markiert. Und
es war doch einiges. Ne?
Ja, es war einiges. Ne? Also, sie hat gesagt, man habe nicht verstanden in der Nachbarschaft, wie Gina H. ihren Freund, den Vater von Fabian damals, denn so behandelt hat oder wie er sich hat behandeln lassen. Dann gab sie weiter, dass Vater von Fabian dann irgendwann über Gina H. gesagt haben, die ist krank im Kopf, die soll sich mal helfen lassen. Da hatten sie sich aber schon getrennt. Dann hat sie berichtet, dass Gina H. wohl viel mit den Kindern geschimpft habe und wahrscheinlich, weil sie überfordert war, das Zitat Ende. Dann behauptete die Zeugin, die auch Gina H. eigentlich schon auch lange kannte, das muss man schon einräumen, die erfindet immer so Geschichten. Sie behauptet, sie sei von ihrem Ex-Freund verprügelt worden und wahrscheinlich sei sie aber nur vom Pferd gefallen. Dann, die habe ich jetzt ständig andere Männer gehabt im Hause. Den einen Nachbarn habe sie wie einen Lakaien behandelt. Da habe sie wohl auch den einen oder anderen Mann mit kleinen erotischen Bildern angefüttert. Das war die nächste Behauptung. Dann wieder, Gina H. macht, was sie will, nimmt sich, was sie will. Ja, und dann in den Tagen, als Fabian verschwunden war und man wohl auch schon so dachte, naja, ob man in der Nachbarschaft, und da war diese Zeuge nicht die einzige, ob denn Gina H. da was mit zu tun habe. Ja, in der Zeit habe sich Gina merkwürdig verhalten, da sei sie anders als sonst gewesen.
Das sind alles schon ganz schön starke Aussagen, wenn man das so hört, ne?
Ich glaube nicht nur, ich fand das ziemlich viel. Ja. Vor allen Dingen, weil dann eben auf Nachfrage hat sie ja.
Sie konnte wenig davon richtig gut begründen, so würde ich sagen. Das, es war viel irgendwie auf Gefühlsebene oder sie hat das mal gehört oder sie hat das so am Rande mitbekommen, aber so konkrete Beispiele konnte sie dann irgendwie nicht nennen. Also sie hat sehr aufbrausend vieles erzählt, eben das, was du gerade da einmal.
Ich kann ja nicht aufbrausend, sondern schon ein bisschen gehässig eher.
Ja, ja. So kann man es, ja doch, das ist also wahrscheinlich sogar noch treffender, ja. So eine gewisse Genugtuung, die dann vielleicht auch in einigen dieser Aussagen gesteckt hat.
Ja, ich will gar nicht sagen, dass das alles nicht stimmt, was sie sagt, aber so in der Menge und dafür, dass sie ja gar nicht so viel mit Fakten unterlegen konnte, warum sie das so behauptet hat.
Und sie hat ja auch gesagt, dass sie Gina H. eigentlich größtenteils aus dem Weg gegangen ist, fast nichts mit ihr zu tun hatte und dann trotzdem eben sehr viel aufgeschnappt zu haben scheint.
eben vom Hören sagen. Ja. Der Verteidiger von Gina H. hat dann ja zum Schluss dann auch diese Zeugenaussage auch nochmal bewertet und da so einen schönen juristischen, nein juristischen, aber so einen gerichtsüblichen, prozessüblichen Fachausdruck benutzt und gesagt, das klingt doch sehr nach einer überschießenden Belastungstendenz.
Was heißt das genau?
Na, dass man jemanden mehr anhängt, als der wirklich ausgefressen hat. Hm. Na? Und na, wenn man den Eindruck hat, der erzählt vielleicht nicht so ganz die Wahrheit, ja, na, oder möchte gerne dem anderen was anhängen. Na? Ja, und dann wird dann ja natürlich auch die gesamte Zeugenaussage extra nochmal unter die Lupe genommen.
Ja.
Also das war die zweite Zeugenaussage heute, die bemerkenswert war, müssen wir einfach mal sagen. Und zeigt man, mit welchen unterschiedlichen Aussagen das Gericht nachher umgehen muss in der Summe.
Ja.
Es gab auch, ja noch eine dritte.
Genau, die auch ja, bemerkenswert war. Ne? Ja, genau, ja. Weil sie eben so wieder so emotional war, wo der Verteidiger am Ende auch gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass sie da die Wahrheit gesprochen hat. Und zwar war das eine sehr gute Bekannte von Gina H. Sie kannte sie wohl, seit Gina H. in Reimershagen gelebt hat. Sie war auch auf der Beerdigung von Gina H.'s Lieblingspferd. Das hatten wir auch schon oft thematisiert. Und die Zeugin, die hat heute berichtet, dass sie, ich glaube um den 20. Oktober müsste das rum gewesen sein, dass sie mitbekommen hat, dass es in Reimershagen und Co. einige Durchsuchungen gegeben hat. Ich glaube, da war die Durchsuchung von einem Bauernhof, wo die Ermittler eben rund um den Fall Fabian ja auf der Suche nach Spuren gewesen sind. Und da hat sie wohl auch mitbekommen, dass Gina H. sehr oft da im Fokus der Medien ist. Und da hat sie direkt gesagt, die Arme. Also das muss ja eine ganz schlimme Situation für sie sein. Und dann hat sie sich dazu durchgerungen, Gina H. anzurufen, weil sie sich eben so Sorgen gemacht hat, dass es ihr gerade sehr schlecht gehen könnte, weil sie eben so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht sozusagen.
Dann wurde sie überrascht, ne?
Dann wurde sie sehr überrascht, ja. Denn sie hat ja gesagt, sie hat damit gerechnet, dass sie, wenn sie Gina H. anruft, dass sie dann eine ja gebrochene Person am anderen Ende hat, am Boden zerstört. Und eher das Gegenteil war der Fall. Also sie war dann ja fast schon erschrocken von der Kälte der Angeklagten. Sie hat gesagt, dass Gina H. da irgendwie am Telefon ja schon fast eine schnodderige und großkotzige Art, hat sie es genannt, an den Tag gelegt hat. Also komplett konträr zu dem, was sie eigentlich erwartet hat und weshalb sie auch angerufen hat.
Es war dann jetzt aber nicht nur diese emotionale Enttäuschung,
ja,
dieser Zeugin, die auch sehr verunsichert wirkte oder immer noch sehr emotional angegriffen von diesem Vorfall. Sie hat selber Kinder.
Es sind doch wieder Tränen geflossen während der Aussage, ja, dass sie das so mitgenommen hat, dass das jetzt alles nochmal durchzugehen, dieses ganze Szenario und ganz viel was wäre wenn, das hat sie sehr belastet.
Und aber sie hat von einer kleinen Gesprächsausschnitt berichtet, den fand ich so inhaltlich dann auch als Indiz zumindest noch bemerkenswert. Gina H. habe dann auch gesagt, sie verstehe gar nicht, dass der tote Fabian in den Medien jetzt überall so als lieber Junge dargestellt werde. Sie war ja die Ziehmutter von Fabian, sie kannte den Jungen und sie meinte, der war gar nicht so lieb, der hat versucht, mich und Fabians Vater, mit dem sie ja liiert war, auseinanderzubringen.
Ja.
Das fand ich schon bemerkenswert, denn in der Anklage steht ja, dass die Staatsanwaltschaft vermutet als Motiv für die Gina H. Unterstellte Tat, dass sie dachte, Fabian stünde im Wege, um die Beziehung zu Fabians Vater wieder neu aufleben zu lassen.
Ja.
Das geht nicht ganz in die gleiche Richtung, aber es wäre so ein Indiz dafür. Ich bin gespannt, wie weit diese eine Aussage später vielleicht im Urteil bewertet wird, wie das schon in Plädoyers bewertet wird. Also das ging dann über die Emotionalität dieser Aussage weit hinaus. Und
gerade weil wir das ja so, glaube ich, auch noch nicht gehört haben, dass Gina H. das direkt gesagt haben soll. Also Fabians Vater soll ja den Verdacht mal geäußert haben, dass Gina H. solche Absichten hat. Aber dass wirklich mal ihr in den Mund...
Aus ihrem Munde, denn na, wir haben es nicht aus ihrem Munde gehört, sondern...
Aber sie soll es gesagt haben, so muss man es dann sagen. Genau.
Ja.
Aber das war ja auch, glaube ich, neu in dem Prozess. Ich habe es zumindest jetzt noch nicht so abgespeichert, ist auf jeden Fall...
Ich bin auch gespannt, ob dieses Telefonat auch abgehört worden ist und wir es vielleicht dann im Laufe der nächsten Prozesstage noch zu hören bekommen.
Was es auch noch gab, waren ja sich insgesamt jetzt wiederholende Aussagen, sage ich mal, von mehreren Zeugen. Es wurden ja auch noch weitere Nachbarn gehört und da waren sich eigentlich alle einig, dass diese Auffindesituation und wie Gina H. es geschildert hat, dass sie dort spazieren gewesen wäre oder dass sie den Ort auch vermutet hat, weil sie dort früher Schlitten gefahren sein soll mit den Kindern. Das hat sie ja gesagt, dass sie deswegen irgendwie im Kopf hatte, dass man in der Nähe von Klein-Uperl mal nach Fabian suchen könne. Da haben eigentlich alle gesagt, die war da nie unterwegs. Also eine von den Zeuginnen, die hatte auch Familie in Klein-Uperl, ist öfter da. Die meinte, also ich gehe in der Nähe dieses Tümpels öfter mal lang und ich habe Gina H. da nie gesehen und auch nie gehört, dass sie da irgendwie mal da vorbeigekommen wäre.
Wie fanden das eigentlich ja nicht logisch, dass Gina H. dort zum Spazierengehen geht mit einer Freundin, die auch noch am Rollator unterwegs ist. Das konnten sie alle nicht nachvollziehen. Was nicht ausschließt, dass Gina H. dennoch da war und dort war, früher mal mit den Kindern, wie sie immer wieder behauptet hat, zum Schlittenfahren. Darauf hat jedenfalls der Verteidiger nochmal hingewiesen. Nur weil 7 Leute sie dort nie gesehen haben, heißt das nicht, dass sie dort nie war. Ne? Dann gab es noch ein zweites Ding, wo sich mehrere Frauen, die dort heute und gestern auch befragt worden sind, einig waren. Und das war so, immer so Andeutung, naja, wir hatten schon so das Bauchgefühl, vielleicht hat Gina doch irgendwas mit dem Verschwinden von Fabian zu tun.
Da ging es dann auch gar nicht zwingend um Mord, aber dass sie überlegt haben, vielleicht möchte sie ja Fabians Vater was auswischen. Und Fabian ist da im Keller und kriegt Cola und Chips und
taucht nach 3 Tagen wieder auf, aber Fabians Vater hat sich mal richtig Sorgen gemacht oder solche Sachen. Ja. Aber sowas haben die sich überlegt.
Aber auch da begründen konnte das niemand so richtig. Das war immer nur ein Bauchgefühl, was wir aber auch schon von vielen Zeugen jetzt irgendwie gehört haben.
Aber ob viel Bauchgefühl dann irgendwann den Hunger stillen, das weiß ich jetzt auch nicht am Ende. Also. Nee.
Was heute ja auch noch immer viel angeklungen ist oder sich durch den ganzen Prozess zieht, ist der Streit zwischen Gina H. und Fabians Vater. Und auch darauf ist die Verteidigung heute nochmal eingegangen, auch wieder in so einem Nebensatz, wo es dann hieß, naja, die streiten sich viel, das haben wir alle mitbekommen, aber wir können ja nicht den Maßstab ansetzen, was wir jetzt als normal ansehen. Ich glaube, so hat es der Verteidiger erzählt, dass es halt, es gibt spezielle Beziehungsdynamiken. Nur weil man das von sich selbst anders kennt oder anders erwartet, kann man daraus jetzt ja keine Rückschlüsse in Bezug auf eine mögliche Täterschaft irgendwie ziehen.
Ich finde, es gibt denn noch eine Episode heute, die berichtenswert ist, aber den Prozess auch nicht entscheidet. Aber wenn man mal so sieht, was alles im Gericht los ist, war doch heute ein kleiner Disput zwischen dem Vorsitzenden Richter und einem der Verteidiger. Denn der Verteidiger war dabei, eine Zeugin zu befragen und hatte auf seinem Handy eine Collage, ein Bild.
Von Instagram irgendwie.
Von Instagram, was Gina H. gepostet haben soll, als sie bei der Suche von Fabian damals geholfen hat. Und befragte nun die Zeugin, die das angeblich auch kannte, was sie denn da wohl gesehen habe. Und das Interessante war, das kann man Verteidiger halt auch machen, dem Zeugen etwas vorhalten und zu sagen, äußern Sie sich mal dazu. Ne? Das ist kein Vorwurf, sondern so nennt man das juristisch. Aber dann ist es üblich, dass alle anderen am Verfahren Beteiligten auch wissen, worum es eigentlich geht. Und das Gericht
war nicht der Fall.
Ja, eben. Das Gericht hatte offenbar diese Collage nicht, die Verteidigung vielleicht auch nicht. Und der Vorsitzende Richter hat den Verteidiger gestoppt und gesagt, so geht es eigentlich nicht. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie das hier mit uns machen.
Das ist kein Fairplay, das hat er noch gesagt. Das ist eben fair zugehen soll bei so einem Prozess. Das ist kein Fairplay und es ist nicht das erste Mal gewesen.
Ja. Der Verteidiger hat gesagt, ja, wir reichen das gleich rum an alle, aber jetzt erstmal nicht. Aber er hat das auch mit einem Messer schon mal gemacht. Er wusste seit Dezember, dass es dort jemanden geben soll, der ein Messer hat, von dem er den Verdacht hatte, es könnte das Tatmesser sein. Damit rausgerückt ist er über Umwege dann zu Beginn des Prozesses. Und dann wurde das Messer, darüber haben wir ja auch mal berichtet, dann sichergestellt bei diesem Menschen. Und inzwischen ist das ja auch untersucht worden und man hat darauf keine Spuren gefunden. Also überhaupt keine, was dann auch wieder auffällig war. Aber man kann nicht sagen, ob das hier das Tatmesser gewesen ist. Und es gab noch eine dritte Sache, wo der Verteidiger ein bisschen spät mit rüberkam, war
die Pullover dann.
Die Pullover.
Na? Die Pullover von dem Sohn von Gina H. und auch noch Klamotten von Fabian, die untersucht werden sollten. Da ging es um dieses Fasergutachten, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben.
Na, es gibt ja so kleine Faserspuren, die auf einen Pullover von Fabian hinweisen könnten und all solche Dinge. Ja, und da kam der Verteidiger. Okay, die Verteidigung hat es sehr viel schwerer. Die sind nur zu zweit als die ganze Staatsanwaltschaft und die Mordkommission und das Gericht. Aber auch das weiß eigentlich ein Strafverteidiger, dass er mit solchen Sachen auch früher rüberkommen kann und sagen kann, komm, untersuch das mal.
Da gibt es ja immer mal so kleine Reibereien zwischen dem Vorsitzenden Richter und der Verteidigung.
Aber wir haben ja heute ein bisschen über die Zeugen gesprochen. wie unterschiedlich die sind und wie viel das Gericht dann nachher zu bewerten haben wird. Und da sind wir bei euren Zuschriften und euren Fragen. Herzlichen Dank dafür. Wir finden es sehr interessant, was ihr uns alles schickt. Und eine Frage oder eine Anmerkung kommt von Nadine aus Heidelberg, die selber mal Chefin war. Und sie wundert sich doch sehr, dass die Zeugen in diesem Verfahren alle schon, nicht alle, aber so manche Zeugen Interviews auf YouTube gegeben haben und auf TikTok. Und auch selbst der Vater von Fabian war mal dabei. Und das irritiert sie einfach. Und ich glaube, da liegt sie auch nicht ganz falsch.
Ist doch ungewöhnlich, dass so eine große Aufmerksamkeit auf so einem Prozess liegt und dass dann auch so viel schon in der Öffentlichkeit irgendwie bekannt ist. Also das hören wir auch bei ganz vielen Zeugenaussagen. Ja, ja, das habe ich da und da schon gelesen oder das habe ich da und da gehört. Eigentlich sollen Zeugen sich ja möglichst wenig beeinflussen lassen, nicht mal bewusst, sondern sowas passiert ja auch einfach unbewusst, wenn man viele Sachen wahrnimmt, dass das dann vielleicht mit der eigenen Erinnerung so ein bisschen verschmilzt.
Und das wird eben auch noch so eine Schwierigkeit für das Gericht, die umfassende Öffentlichkeit dieses Verfahren nun mal erfährt. Ganz viele Leute berichten darüber, wir berichten ja auch mehr als sonst, muss man schon sagen. Viele andere Medien machen dort einen Live-Ticker. All das kann man mitbekommen und dann wird es schwierig für das Gericht zu bewerten, hat dieser Zeuge das wirklich selber so erlebt oder hat es vielleicht auch irgendwo in den Medien erfahren. Aber das ist vielleicht auch das neue Gerichtszeitalter. Da werden wohl größere Prozesse jetzt häufiger mit umgehen müssen, die Richter. Ja. Das wird immer schwerer, Zeugenaussagen zu bewerten, glaube ich. Ja. Das ist eine große Aufgabe. Wir haben noch eine Frage bekommen von Henrike und sie möchte gerne wissen, wie denn ein Strafverteidiger damit umgeht, wenn er weiß, dass sein Mandant oder seine Mandantin etwas getan hat und jetzt soll er vor Gericht eigentlich jetzt das abstreiten, weil er den Menschen ja verteidigen will und ob das für ihn nicht schwer ist und das nicht auch ein rechtlicher Konflikt wäre. Nein, Verteidiger dürfen zwar, was heißt nicht lügen, sie müssen ihren Mandanten nicht verraten. Sie haben eine Schweigepflicht, sie müssen ihre Mandanten so gut wie möglich verteidigen. Es wären höchstens Gewissenskonflikten, rechtlicher Konflikt wäre es nicht.
Und Gerald hat uns auch noch eine Frage gestellt in die Richtung von Fabians Mutter. Und zwar hat er gefragt, ob sie sich denn nicht erkundigt hat, als Fabian krank zu Hause geblieben ist, wie es ihm geht, also ob sie nicht irgendwie mal zwischendurch angerufen hat.
Offenbar hat sie das nicht getan. Soweit wir wissen, ist sie gegen 8 oder 8:30 aus dem Haus gegangen. Fabian war alleine zu Hause. Die Forensiker haben festgestellt, dass er das letzte Mal sein Handy um 11:15 benutzt hat. Aber die Mutter ist dann nachmittags von der Arbeit gekommen und fand dann das Handy dort. Das lag da ja, das hat er ja nicht mitgenommen. Aber zwischendurch offenbar war da kein Anruf zu verzeichnen mehr von ihr. Ja. Da kann man nun einiges zu denken. Man kann auch denken, ja, die Mutter hat ihrem Sohn vertraut. Das hat sie auch mal gesagt. Sie fand, ihr Sohn war schon sehr selbstständig.
Das haben ja auch viele andere gesagt, dass er schon sehr selbstständig war.
Natürlich kann man überlegen, ja, Gerald, du hast recht, warum rufe ich nicht mal zwischendurch an und sage, Junge, wie geht das?
Jetzt wissen wir auch nicht, wie stark waren die Schmerzen. Es gibt da so viele Faktoren und das hat für den Prozess jetzt ja auch nicht direkt was zu tun.
Man muss aufpassen, dass man die Gedanken nicht ein bisschen in die falsche Richtung schiebt. Ne? Ja. Das ist ein Verhalten, was wahrscheinlich ganz viele Kinder oder viele andere Kinder auch erleben. Die kommen nach Hause, sind Schlüsselkinder und die Eltern kommen halt abends nach Hause oder am späten Nachmittag und dann ist das so.
Genau.
Ich glaube, das war genug für heute.
Ja.
Der nächste Verhandlungstag ist
der 7.7.
nächsten Dienstag.
Vielen Dank an euch beiden und dass ihr auch die vielen Fragen, die wir bekommen, beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir nehmen sie auf, wir lesen sie alle, immer her damit, mvimfokus@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, zu uns in die Redaktion, schreibt uns sehr, sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr solcher spannender Fälle hören wollt, ist das hier vielleicht was für euch.
Der Kunstmarkt ist verrottet, das ist absolut ein Fakt.
Das sagt einer, der es wissen muss. Robert Driessen. Er ist Kunstfälscher. Zusammen mit zwei Komplizen ist Driessen für einen der größten Kunstfälscherskandale aller Zeiten verantwortlich.
Es wäre teilweise so, dass ich schon regelmäßig vor meinem Kofferraum stand, mit grabbelnden Händen, damit ich die Kofferraumklappe endlich aufmache, damit sie kaufen konnten.
Doch die Polizei ist den Fälschern auf den Fersen. Es geht um Millionenbeträge für gefälschte Figuren des Künstlers Alberto Giacometti.
Aber es war wirklich, also als ich das erste Mal diese Metalltür geöffnet habe, sie stehen da, denke, boah, gibt's nicht. Also man glaubt wirklich, man ist im falschen Film.
Wir erzählen euch die Geschichte der Jagd nach dem skurrilen Verbrechertrio in unserem Podcast Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande.